Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 24. Januar einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonia Concertante in S-Dur für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart und die Sinfonie in Fis-Dur von Erich Wolfgang Korngold. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Ion Sun Kim. Die Solisten sind Undine Röhner-Stolle, Oboe, Fabian Dirre, Klarinette, Felix Amrein, Fagott und Michael Schneider, Horn. Wunderkinder sind in der Musik nicht allzu selten. Bei den Komponisten allerdings, da treten sie weniger oft auf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Komponieren doch ein sehr schwieriges Handwerk ist, was man in ganz jungen Jahren dann doch nicht so schnell erlernen kann. Das berühmteste Wunderkind der Musikgeschichte ist natürlich Wolfgang Amadeus Mozart gewesen. Der spielte nicht nur sehr früh schon virtuos Klavier, sondern komponierte eben auch zunächst unter der Anleitung seines Vaters, aber schon sehr früh, bevor er 10 Jahre alt war, trat er eben auch selbstständig als Komponist in Erscheinung. Er führte da ein recht bewegtes Leben, kam durch ganz Europa, wurde überall vorgestellt, an den Fürstenhöfen, bei Königen, bei Bischöfen, bei allem, was damals Rang und Namen hatte. Und er wurde sehr bekannt. Das führte aber nicht dazu, dass er irgendwo eine feste, lukrative Anstellung schon bekam, sondern er kehrte immer wieder zurück nach Salzburg, versuchte es dann immer wieder von Neuem, meistens begleitet von seinem Vater, oft auch begleitet von der Mutter und der Schwester. Nannerl Mozart, die Schwester, war ja auch eine sehr begabte Pianistin und die beiden wurden dann sehr oft zusammen präsentiert. Als er schon nicht mehr so ganz so jung war, eigentlich dem Wunderkindalter entwachsen, da machte er noch einen Versuch, in Paris Fuß zu fassen. Diesmal begleitet nur von seiner Mutter. Da war er 22 und in einer eher kritischen Phase seines Lebens, weil eben doch der Glanz des Wunderkind-Daseins schon vorbei war. Aber er versuchte natürlich trotzdem, die Musik an den Orten zu machen, wo sie am höchsten geschätzt wurde, wo es die virtuosesten Musiker gab und wo eben einfach das Musikleben auf dem höchsten Stand war. Und da war Paris natürlich ganz vorn. Dieser Paris-Aufenthalt lief dann aber eher unglücklich. Mozart war nicht in der Lage, sich durchzusetzen gegen eine außerordentlich starke Konkurrenz. Und seine Mutter starb auch noch, was ihn in eine tiefe Trauer versetzte. Die Mutter wurde dann auch in Paris begraben. Er schrieb dann verzweifelte Briefe nach Hause und schließlich war es klar, dass es ihm nicht gelingen würde, in Paris zu reüssieren und er kehrte nach Salzburg zurück. Das kann man als eine große Niederlage betrachten, allerdings war es natürlich dann langfristig auch der Grund, warum Mozart nach Wien ging, Wien die zweite große musikalische Metropole und da kam er zumindest in den ersten Jahren doch wesentlich besser an als in Paris. Immerhin haben wir aus der Pariser Zeit einige sehr bedeutende, heute noch oft gespielte Werke. Darunter ist ein etwas rätselhaftes Stück, die Sinfonia Concertante für Oboe, Klarinette, Horn und Fagott mit Orchester. Sinfonia Concertante, das war damals eine ziemlich beliebte Gattung. Im Unterschied zum Solokonzert sah sie nämlich mehrere Solisten vor. Die konnten der verschiedensten Art sein. Es gibt da sehr, sehr originelle Kombinationen. Mozart sieht die damals üblichen Blasinstrumente vor und die harmonieren eigentlich auch sehr gut miteinander. Nun ist es mit diesem Stück etwas problematisch. Wir besitzen nämlich nicht Mozarts originale Handschrift, Mozarts Autograph, sondern nur eine Abschrift. Die ist auch etwas problematisch, weil offenbar ist sie nicht in allen Teilen so ganz auf der Höhe dessen, was man von Mozart mit Recht kompositorisch erwarten kann. Noch ein weiteres Problem, die Sinfonia Concertante kommt zwar in Mozarts Briefen an den Vater vor, aber da ist sie mit Flöte anstatt mit Klarinette, wie in der überlieferten Fassung. Nun kann es natürlich durchaus sein, dass ein Bearbeiter die Flöte durch eine Klarinette ersetzt hat. Allerdings ist das Manuskript, das wir heute haben, erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Nachlass von Otto Jahn aufgetaucht, einem bekannten Mozart-Forscher. Und Jahn hatte wohl selbst Zweifel, ob es sich um ein originales Mozart-Werk handeln würde. Diese Zweifel, die dauern bis heute an. Es gibt immer noch Musikwissenschaftler, die glauben, dass das Ganze gar nicht von Mozart ist. Allerdings, wenn man diese Musik hört, dann lässt es sich doch nicht abweisen, dass das so sehr nach Mozart klingt, nach dem Mozart, den wir alle kennen und lieben, dass es doch sehr wahrscheinlich ist, dass dem Stück zumindest eine Mozart-Komposition zugrunde liegt, wenn auch vielleicht dann durch einen späteren Bearbeiter verändert. Mozart war ja immer sehr virtuos darin, für Blasinstrumente zu schreiben, vor allen Dingen in seinen großen Bläserserenaden. Und das merkt man auch in dieser Sinfonia Concertante. Die Instrumente sind wirklich sehr liebevoll behandelt und vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass die Flöte fehlt, von der gesagt wird, dass Mozart sie eigentlich auch nicht so sehr schätzte. Seine große Vorliebe galt der Klarinette, die er dann auch in späteren Stücken reich bedacht hat, in dem Klarinettenquintett und Klarinettenkonzert. Auch in der Sinfonia Concertante spielt sie eine große Rolle, wobei allerdings die Führungsrolle doch sehr oft bei der Oboe liegt. Horn und Fagott dürfen sich allerdings auch beteiligen. Das Horn manchmal noch etwas zurückhaltend, was daran liegt, dass es eben noch nicht die Spielmöglichkeiten hatte, die es dann im 19. Jahrhundert erreichte. Das Fagott allerdings auch sehr liebevoll behandelt. Mozart hatte zuvor auch ein Fagottkonzert geschrieben. Die Sinfonia Concertante hat die üblichen drei Sätze, ein schneller Allegro-Satz mit einer großen Kadenz für alle vier Instrumente, ein langsamer Satz, sehr lyrisch, sehr ausdrucksvoll und zum Schluss gibt es einen Variationensatz. Das war eigentlich eine sehr geschickte Idee, nämlich die Variationen haben den Vorteil, dass in jedem Teil ein anderes Instrument sich solistisch hervortun kann. Es gibt dann eben eine Hornvariation, eine Oboenvariation, eine Klarinettenvariation und so weiter. In einigen Variationen dürfen aber eben auch alle vier dann spielen. Diese Musik ist so schön, so unterhaltsam, so gut gemacht, dass es, glaube ich, keine gute Idee ist, wenn man weiterhin den Namen Mozart da mit einem Fragezeichen versieht, wenn das Stück gespielt wird. Ich denke, wir dürfen uns gern darauf verlassen, dass es eben doch ein echter Mozart ist. Erich Wolfgang Korngold war ein anderes österreichisches Wunderkind, schon sehr früh bekannt, sogar durch Opern. Die wurden zunächst mal noch von anderen Komponisten instrumentiert, aber bald lernte der junge Korngold eben auch selbst sehr virtuos, sehr farbig für das Orchester zu schreiben. Er tat sich, wie sein Vorbild Mozart, auch auf ziemlich allen anderen Gebieten der Musik hervor. Aber seine Karriere nahm dann eine sehr typisch moderne Wendung, nämlich man kann in Korngold den ersten großen Filmkomponisten der Musikgeschichte sehen. Film war ja etwas ganz Neues, etwas ganz Spannendes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zunächst mal wurden Komponisten, die Filmmusik schrieben, nicht so ganz ernst genommen. Bei Korngold änderte sich das. Er hatte allerdings in Kalifornien, in Hollywood, da auch großartige Möglichkeiten, ein ganzes Orchester zu rekrutieren. Und er schrieb dann eben auch Filmmusik, die eigentlich sinfonische Musik war. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben, wo die Musik dann entweder auf einer Kinoorgel oder auf einem Klavier nur gespielt wurde und meistens doch einfach nur der Handlung folgte. Korngold hat aus der Musik im Film eine selbstständige Sache gemacht und hat auch seine ganzen Erfahrungen, die er mit dem Sinfonieorchester in Europa gewonnen hatte, dann angewendet. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Korngold dann allerdings nach Europa zurück oder beabsichtigte es zumindest, nämlich sein Europaaufenthalt in den 50er Jahren war nicht besonders erfolgreich. Das lag daran, dass er weiterhin eine spätromantische Art hatte zu komponieren, also eher in der Art von Richard Strauss vielleicht oder Gustav Mahler. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ging eben in Europa die Musik doch andere Wege. Korngold wollte auch durchaus wieder Musik in der europäischen Tradition schreiben, hat das auch gemacht. Also keine Filmmusik mehr, sondern absolute Musik, Musik für den Konzertsaal. Und unter den Stücken dieser Art ist die Fistul-Symphonie bestimmt die größte und anspruchsvollste. Und das ist doch so, dass Korngold auf sich aufmerksam machen wollte, unter anderem schon allein durch die Wahl der Tonart. Fis-Dur ist eine Tonart, die so gut wie nie verwendet wird in der Orchestermusik, einfach weil es sehr schwer zu spielen ist mit 6 Kreuzen. Das einzige bekannte Vorbild ist die unvollendete 10. Symphonie von Gustav Mahler, die Korngold sicherlich gekannt hat. Auch in Fis-Dur, aber eben unvollendet. Korngold-Symphonie ist in 4 Sätzen vollständig, wobei die Tonart Fis-Dur auch nicht durchgehend beibehalten wird. Es gibt auch sehr starke Mollanteile und in den Mittelsätzen auch Ausflüge in andere Tonarten. Korngold hat dann doch nicht verleugnen können, dass er weiterhin auch in Filmkategorien dachte. Streckenweise klingt diese Sinfonie dann doch so, als ob sie eine wunderbare Filmmusik hätte werden können. Im 3. Satz wird auch aus älteren Filmmusiken von Korngold zitiert, die dann allerdings auch ins Sinfonische gehoben werden. Diese Sinfonie folgt noch etwas dem alten Schema, seit Beethoven bekannt, durch Nacht zum Licht, also ein eher düsterer Beginn, der aber dann in einem Finale mündet, das geradezu triumphal ist und eben auch dann ausschließlich Dur verwendet. Zuvor, der 3. Satz, ist noch ein sehr ausgedehnter Trauermarsch, der in vieler Hinsicht auch an Anton Bruckner erinnert. Korngold war ja nun mal ein echter Wiener und hat dann auch eigentlich alle Komponisten der Wiener Tradition so ein bisschen mit einbezogen. Also alles das, was im Laufe der Jahrhunderte an großer Wiener Musik entstanden war, darauf spielt Korngold zumindest an, wobei die Spätromantiker natürlich den Vorrang haben. Die Sinfonie wurde dann in Europa zwar gespielt, hatte aber keinen großen Erfolg, kam eigentlich beim Publikum besser an als bei der Kritik und verschwand dann mehr oder weniger in der Versenkung. Allerdings in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, da gab es dann doch eine große Renaissance der spätromantischen Musik, unter anderem eben auch in Bezug auf Gustav Mahler, und da wurde auch Korngold wieder entdeckt. Seitdem ist die Sinfonie ab und zu hören, auch andere Orchesterwerke von Korngold finden sich ab und zu auf dem Programm. Und man muss sagen, dass diese Sinfonie im Rückblick so als ein Schlussstein eigentlich wirkt der großen Wiener sinfonischen Tradition. Sie hat natürlich auch Elemente des 20. Jahrhunderts und eben diese Filmmusikanklänge, aber insgesamt ist es doch ein Werk, was dann würdig die Tradition von Bruckner und Mahler fortsetzt und zu einem Abschluss bringt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 24. Januar um 19 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.